Du musst dir vorstellen, wirklich, als ich die Zusage für dieses Stipendium bekommen hatte, ich war so schockiert, weil ich dachte, was? Ich und Oxford war schon so unmöglich, aber ich, Oxford und Vollstipendium war so niemals so. Und es hat irgendwie geklappt.
Pausenbrot bei Salon 5.
Willkommen bei Salon 5. Hallo Elif, ich bin heute nicht alleine, Leute, hier ist Romans, eure Jugendreporterin bei Salon 5 und heute machen wir einen kleinen Laber-Podcast und zwar mit Elif Bayert. Hi Elif.
Hi.
Wie geht's dir?
Mir geht's bestens, wie geht's dir?
Ich bin so müde. Das ist so mein Dauerzustand, ich würde gerne schlafen gehen, so würde ich das beschreiben. Das ist mein Dauerzustand. Elif und ich haben eine Gemeinsamkeit und was das ist, das werdet ihr später herausfinden, aber ich will jetzt mal anfangen, um über dich zu reden. Elif, wer bist du?
Wer bin ich? Ich bin Elif, ich bin 25 Jahre alt, ich bin geboren und aufgewachsen hier, wo wir gerade den Podcast aufnehmen, in Bottrop, habe aber nicht in Bottrop studiert, also ich habe hier mein Abi gemacht, aber studiert habe ich dann in Frankfurt am Main, Soziologie und Politikwissenschaften und beginne bald mein Masterstudium im Ausland.
Warum bist du nach Frankfurt am Main gewechselt?
Warum Frankfurt? Also man muss sich vorstellen, ich kannte nur das Ruhrgebiet. So, meine Familie kommt eben aus Bottrop, meine Mama kommt ursprünglich aus Gladbeck und ich habe noch eine Tante in Hamm. Und mein Horizont war eigentlich nur so Ruhrgebiet. Ruhrgebiet, das war alles, was ich kannte. Und Frankfurt, das lag einfach so, also ich wollte raus aus dem Ruhrgebiet, ich wollte raus aus NRW. Und Frankfurt ist halt für meinen Studiengang, den ich damals studiert habe, eben Soziologie, wirklich sehr, sehr bekannt. Ich wollte aber auch in eine Großstadt, weil ich so dieses Großstadtleben total mag. Und am Ende wurde ich da auch einfach angenommen. Also das waren so vielleicht so drei Gründe, weshalb ich nach Frankfurt gehen wollte.
Hast du dich an mehreren Unis beworben oder nur an diese einen?
Ich habe sehr grobe Erinnerungen daran. Und ich meine, oder ich habe mich auf jeden Fall für andere Universitäten beworben. Ich wurde auch bei einigen angenommen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was genau oder entweder Frankfurt oder ich weiß nicht wo. Also das war eigentlich schon irgendwie klar, dass ich nach Frankfurt gehe.
Es kann vielleicht eine große Hilfe für die Leute sein, die immer noch in der Schule sind, weil ich weiß noch, als ich in der Schule war, was gar nicht so lange her ist, dass ich mich immer sehr gestresst habe, wenn es um den Abischnitt ging. Wie wichtig ist der Schnitt jetzt im Nachhinein noch?
Also für das, was ich studiert habe, zu damaligen Zeit, ich habe 2019 habe ich mich beworben, war es also schon wichtig. Also mein Studiengang war nicht NC-frei, der war auch schon mit einem NC, aber der lag bei irgendwas mit 2, irgendwas. Also genau, der war nicht so hoch. Wenn man zum Beispiel, also du kennst das ja safe von Medizin, von Psychologie, da ist das ja super hoch. Und dementsprechend war der NC nicht so wichtig. Und ich weiß auch, oder ich kann mir auch vorstellen, dass teilweise an anderen Universitäten, auch hier im Ruhrgebiet, diese Fächer zum Beispiel auch NC-frei sind. Also es kommt immer auf die Uni an tatsächlich.
Wenn ihr Elif schon kennt aus Nachrichten, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, dass du ja in Indien warst, in New York, also in den Vereinigten Staaten und zwar mehrmals und auch in Brüssel, obwohl man in Brüssel nicht so präsent in den Medien war. Magst du einmal erzählen, was in den ersten Schritten ins internationale Leben war?
Genau, also ich hatte ja vorhin erzählt, dass eigentlich alles, was ich kannte, so das Ruhrgebiet war. Und ich muss noch ergänzen, ich kannte auch die Türkei, das Dorf meiner Eltern, weil ich habe türkische Wurzeln. Meine Großväter kamen damals als Bergarbeiter nach Deutschland in den Pott und hier sind die geblieben, haben hier gearbeitet. Aber dennoch waren die Familienurlaube, die ich in der Schulzeit hatte, die gingen dann halt immer ins Dorf in die Türkei. Also kannte ich auch die Türkei. Und so erste Schritte habe ich vor allem durch ein Stipendium damals erhalten. Ich war Stipendiatin im ersten Jahrgang der Miet-Mercator-Europa-Tour, der Stiftung Mercator. Das war ein sehr ausgezeichnetes Programm, eben auch dafür, also eben auch für Menschen, die eben ins Ausland gehen möchten, die eben diese ersten Schritte machen möchten, aber irgendwie noch keinen Zugang dazu haben. Und ich war dann zum Beispiel direkt nach dem Abitur unter anderem für eine Hospitation beim Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen in Rom, also in Italien. Und das war für mich etwas ganz Großes, weil ich, 19-jährige Elif, auf einmal bei den Vereinten Nationen, das war sehr, sehr prägend. Und vielleicht auch dazu ergänzend, also das war so praktisch der Anfang und danach ging alles ganz schnell. Im Studium habe ich auch noch 2 Auslandssemester gemacht in Paris und in Istanbul und ich habe auch noch einen kurzen Studienaufenthalt gemacht in den USA, in San Antonio, Texas und war dort durch ein Fulbright-Stipendium für einen einmonatigen Aufenthalt und danach ging es eigentlich auch weiter, tatsächlich mit ganz vielen Praktika. Du hast gerade angesprochen, Brüssel, wo ich ein Praktikum gemacht habe. Ich war letztes Jahr, das war auch wirklich einer meiner Highlights, war ich bei der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen in New York und habe dort ein Praktikum gemacht, wo ich ganz, ganz viel über Diplomatie, über die Vereinten Nationen, über internationale Verhandlungen, Beziehungen gelernt habe. Und ich vergesse manchmal selbst, wo ich war, aber ich war ja auch letztes Jahr in Ägypten, habe dort ein halbes Jahr gelebt und am Goethe-Institut durch einen Freiwilligendienst gearbeiten können. Also kulturweit heißt das mit der deutschen UNESCO-Kommission. Ich habe, glaube ich, einige Sachen vergessen. Aber, ja.
Alles gut, man kann ja alles bei LinkedIn nachschauen oder dich einfach googeln, wenn man noch weitere Fragen hat oder weitere Informationen über deinen derzeitigen Werdegang herausfinden möchte. Zum ersten Mal getroffen hatten wir uns eigentlich Anfang dieses Jahres, weil der Agenda-Vorstellung von Ruhrpott für Europa, daran genau. Kann ich mich noch erinnern. Zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, wer du bist. Das war so, alle waren so, ja, okay, Elif Bayard kommt. Ich war so, cool, siehst, wer ist das? Also ich glaube, vielleicht habe ich dich schon auf der Meet-Seite gesehen, weil ich da ein bisschen gesneakt habe und ich war ja selber bei der Meet-Mercado-Tour aber dieses Jahr und habe immer geguckt, wo ich hingehen kann, also wo die alle so Hospitationsstellen haben. Ich war in Istanbul dieses Jahr bei der Mercado-Stiftung. Für alle Leute, die noch in der Schule sind, bewerbt euch auf jeden Fall. Also von mir aus kann ich sagen, das ist ein Programm, was man auf jeden Fall gemacht haben, wenn man also Interesse hat, dass man es auf jeden Fall machen sollte oder kann oder machen will. Also macht das auf jeden Fall. Es geht ab dem Abitur immer noch, wenn man sein duales Studium macht, seine Hochschulreife, ich weiß gar nicht. Schaut euch auf jeden Fall die Voraussetzungen an. Ich möchte kein Gewähr auf richtige Angaben, aber ich glaube, man darf maximal noch kein Bachelorstudium beendet haben, aber sonst genau. Ist man da free to do. So, du warst danach, du warst einmal bei den Vereinten Nationen, bei der Ständigen Vertretung der Vereinten Nationen von...
Genau, der deutschen Ständigen Vertretung bei den Vereinten Nationen.
Genau. Wie bist du da hingekommen? Generell, du warst jetzt so viel im Ausland. Wie hast du davon erfahren und wie war das mit den finanziellen Kosten?
Genau, also ich sage immer, ich habe selten Heimweh, ich habe immer Fernweh. Und das war irgendwie total wichtig für mich, diese Auslandserfahrungen zu sammeln. Und wie ich da hingekommen bin, also tatsächlich peu à peu. Ich bin nicht von heute auf morgen nach New York gegangen, sondern das ging eigentlich so Schritt für Schritt. Ich habe erst andere Praktika gemacht. Zum Beispiel habe ich ein Praktikum beim Bundestag in der Verwaltung gemacht in Berlin oder auch das Brüsseler Praktikum war auch zuvor. Und ich habe mich ganz einfach beworben. Also jetzt bei diesem speziellen Praktikum ist es so, das Auswärtige Amt hat ein Portal für Praktikantinnen und da bewirbt man sich und dann, wenn man Glück hat, kriegt man eine Rückmeldung und eine Zusage für ein Praktikum. Und ich glaube, Finanzen ist immer wirklich so ein großes Thema, weil ich glaube, also es ist total wichtig, dass man einfach weiß, dass oft diese Praktika nicht finanziert werden oder man kriegt so wenig Geld, dass das eigentlich gar nicht reicht. Zum Beispiel in diesem Fall kriegt man, glaube ich, so 400 Euro oder so nach dem Praktikum, auch nicht am Anfang des Praktikums, sondern nach Beendigung des Praktikums. Und ich hatte das große Privileg und habe es immer noch, dass ich Stipendien hatte. Und ein Stipendium, das ist das Begabtenförderungswerk der Hans-Böckler-Stiftung, hat mir da sehr, sehr geholfen. Und dadurch konnte ich mir das eigentlich auch finanzieren, aber dadurch konnte ich mir auch viele andere Dinge leisten, auch im Studium, zum Beispiel in Brüssel dort zu leben, das war auch nicht das Günstigste. Und durch mehrere Stipendien, in diesem Fall ein Stipendium namens Erasmus, was man auch immer von den Universitäten bekommt, habe ich dann beantragt und dadurch ging das halt dann total gut.
Du warst ja jetzt mehrmals im Ausland, beziehungsweise, du warst ja jetzt mehrmals im Ausland, genau. Auch während deiner Studienzeit. Gibt es irgendwie maximale Auslandszeiten, die man bei seinem Stipendium, also zum Beispiel jetzt bei der Hans-Böckler-Stiftung haben darf? Oder sind die da free to do? Das heißt, dass du einfach immer wieder das beantragen kannst, wenn du gerade im Ausland bist.
Genau, also ich glaube, vieles ist oft immer so, muss im Einzelfall entschieden werden so. Aber damals, während meines Studiums, war es so, zumindest bei Erasmus, also bei dieser Europaförderung, dass man dann maximal, glaube ich, nur ein Jahr am Stück im Bachelorstudium zum Beispiel im Ausland sein konnte, da wo es eben finanziert wird. Und bei mir hat es genau gepasst, weil ich ja zwei Auslandssemester gemacht habe in Paris und Istanbul und dann auch da 3 Monate lang in Brüssel war und dann bin ich genau hingekommen. Und bei anderen oder längeren Auslandsaufenthalten, da kenne ich nicht die Einzelregelungen genau.
Du warst ja in Indien.
Genau.
Magst du erzählen, warum du in Indien warst und wie du da hingekommen bist?
Genau, von so vielen Reisen, die ich bisher gemacht habe, war es wirklich einer der prägendsten Reisen, glaube ich, weil ich in Indien im letzten Jahr war für eine ganz besondere Aufgabe. Ich hatte nämlich die Ehre, Jugenddelegierte zum G20-Gipfel in Indien zu sein und dort für Deutschland, für junge Menschen zu verhandeln. Und das war wirklich super, weil ich habe in meinem Leben schon viele Konferenzen besucht, wirklich sehr vieles gesehen, aber das war mit einer der besten Konferenzen, die ich besucht habe, die ich erlebt habe, weil irgendwie habe ich mich so ein bisschen wie so eine junge Diplomatin gefühlt, die da halt wirklich verhandelt, mit am Tisch sitzt, Kompromisse mit den anderen G20-Ländern und den anderen Organisationen und den anderen Staaten eben Kompromisse schließen muss und wir am Ende ein gemeinsames Kommuniqué haben und es unterschreiben und das dann den Regierungschefs vorlegen. Also das war wirklich eine sehr prägende Erfahrung und auch ja, und auch diese Atmosphäre, weil du musst dir vorstellen, da sind so viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt, so. Und dann zusammen an einem Tisch zu sitzen, das macht einen, also das macht was mit einem. Und das ist wirklich ein Umfeld, was ich sehr, sehr mag.
Wie habt ihr euch auf die Konferenz vorbereitet und wie viele Jugenddelegierte gab es?
Genau, also die Delegation im letzten Jahr, aber auch in diesem Jahr, die bestand immer aus 5 Personen, weil es 5 Arbeitsgruppen gibt. Also im letzten Jahr war es zum Beispiel bei mir die Klimaverhandlungen, die ich eben mitgeführt habe. Und wie wir uns vorbereitet haben, also tatsächlich ist es nicht so, dass jetzt nur am Gipfel irgendwie oder beim Gipfel nur Aufgaben anstehen, sondern ganz viele Wochen, Monate davor, dass wir uns immer in Online-Meetings getroffen haben, natürlich mit der deutschen Delegation auch, aber auch mit der internationalen Delegationen, also mit den Personen, die eben in einer Verhandlungsgruppe sind und dort eben ganz viel schon versuchen, vorher zu beschließen, sodass wir dann weniger Arbeit auf dem Gipfel haben.
Während du Jugenddelegierte für Indien warst, warst du da auch Studentin, also hast du beides gleichzeitig gemacht und wie war es vom Time-Management her?
Genau, also als ich deutsche Jugenddelegierte war in Indien, da war ich glaube ich noch im Freiwilligendienst. Also das war so genau diese Schnittstelle, okay, Ende und Ende, glaube ich. Warte, ich überlege gerade. Genau, das war im August. Und dann hat auch mein Freiwilligendienst in Ägypten, also in Kairo, eigentlich so geendet. Und das war genau diese Schnittstelle. Aber davor war ich halt im Freiwilligendienst und musste das dann halt irgendwie managen, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, an diesen Online-Verhandlungen, Zoom-Meetings und all das, während ich eigentlich auch am Goethe-Institut war. Genau.
Gab es andere Jugenddelegierte, die schon studiert haben? Also ist es möglich, das während des Studiums zu machen oder eher nicht?
Also es ist absolut machbar, weil ich überlege gerade, also von den deutschen Delegierten, ich glaube, genau, doch alle waren noch Studierende. Genau, ich war da so praktisch die Ausnahme, die dann halt so in dieser Zwischenphase zwischen Studium und, also zwischen Bachelorstudium und Masterstudium, ja, sich befand.
Was würdest du anderen jungen Menschen raten, die auch Jugenddelegierte werden wollen?
Also ich glaube, was mich dazu gebracht hat, war einfach diese Neugier. Einfach diese Neugier. Also ich wollte halt sehen, wie läuft das ab, wie ist das da? Und das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Dann natürlich auch irgendwie so diese Passion, diese Leidenschaft so, die ich dann auch irgendwie mitgebracht habe, weil ich hatte irgendwie total Lust drauf. Ich wollte das machen, weil ich halt eben auch Erfahrung gesammelt habe, so als dritte Sache einfach, ja, diese Erfahrungen. Also ich war ja davor eben bei den Vereinten Nationen in New York und das hat mir so viele Insights gegeben, auch vor allem in dem Bereich, wo ich dann letztendlich auch verhandelt habe im Bereich Klima. Und das sind so 3, glaube ich, so Main Points, die ich auf jeden Fall mitgeben würde.
Würdest du jetzt rückblickend sagen, okay, man muss nicht unbedingt aus einer reicheren Familie kommen, gute, vielleicht nicht gute Connections, aber einer der Elite-Unis gewesen sein, um am Ende zu den Vereinten Nationen zu kommen oder vielleicht auch irgendwas anderes Internationales?
Du sprichst so einen guten Punkt an, weil es ist leider so, dass viele Länder da wirklich, also jetzt in Bezug auf G20, auf den G20-Jugendgipfel, ihre, also wirklich die Besten der Besten irgendwie hinschicken und dann natürlich auch zum Beispiel in den USA, die waren irgendwie alle auf so Ivies oder so, also an sehr renommierten Universitäten, an den besten Universitäten in den Staaten. Und das hat man auch bei den anderen Ländern gesehen. Und in Deutschland, da ist es gar nicht so. Deutschland schickt eher Menschen, die einfach sehr lange schon engagiert waren, was ich halt viel mehr präferiere, weil es einfach so wichtig ist, weil letztendlich letztendlich ist es wichtig, dass wir unsere Erfahrung aus unseren Ehrenämtern eben mit einbinden, dass wir das einbringen. Und genau, das war sehr, sehr wichtig.
Erstens, haben wir uns getroffen, hast du über IKEA gesprochen, weil du was ganz Besonderes brauchst, nämlich weil du morgen nicht mehr hier in Deutschland sein wirst, sondern
Ich werde morgen in England sein, in Großbritannien. Soll ich auch die Stadt verraten?
Also England ist groß, deswegen gerne.
Ich ziehe morgen nach Oxford.
Casually, ey. Du ziehst morgen nach Oxford. Bist du aufgeregt?
Nicht aufgeregt, sondern ein bisschen im Stress, weil ich noch nicht meine Koffer gepackt habe.
Das ist, we love that. Wie bist du auf die Idee gekommen, nach Oxford zu kommen? Und wenn ich fragen darf, liegt es am Studiengang, warum du ausgerechnet dahin gegangen bist? Wie hast du den Studiengang gefunden? Und kennst du schon ein paar Leute da?
Genau. Also ich hatte gerade schon ein bisschen so gesagt, so woher meine Family kommt, so Bergarbeiterfamilie und Migrationsgeschichte und all das. Und man muss sich vorstellen, dass ich nie im Leben daran gedacht hätte, dass ich jemals an der University of Oxford studieren könnte. Ich habe nie daran gedacht, weil erstens hatte ich gar keine Vorbilder. So. Also wen kannte ich in der Schule oder persönlich, der oder die irgendwie an so einer renommierten Universität studiert hätte? Also niemand so. Und ich habe auch nie daran gedacht, weil ich auch in der Schulzeit, also ich war immer so voll eine normale Schülerin. Ich war weder richtig schlecht, ich war weder sehr, sehr gut, ich war total normal. So, ich bin eher aufgefallen durch mein ganzes ehrenamtliches Engagement, was ich damals in der Schulzeit schon hatte. Und ich habe mich dann, also als ich dann irgendwie im Bachelorstudium bemerkt habe, dass ich sehr, sehr gute Noten habe, weil ich ja auch das gemacht habe, was ich mit Passion mache, was ich mit Leidenschaft mache, habe ich irgendwie auch nach links, nach rechts geschaut und dann habe ich mir halt irgendwie auch diese renommierteren Universitäten, also ich hätte auch jetzt in Cambridge studieren können, auch an der LSI, weil ich auch dort Zusagen gehabt habe. Und dann hat es irgendwie geklappt. So. Und habe ich schon gesagt, was ich studieren werde? Nee, noch nicht, ne? Nee, weil ich studiere auch mittlerweile, also ich werde jetzt mittlerweile auch mein Traumstudium studieren. Ich werde Global Governance and Diplomacy studieren, was übersetzt globale Regierungsführung und Diplomatie ist. Und das ist mega nice, weil ich mich vor allem im letzten Jahr meine Erfahrungen irgendwie in New York, in Indien, in Kairo, ich habe auch noch gar nicht erzählt, dass ich auch bei der Weltklimakonferenz letztes Jahr war, aber das hat mich halt auch alles so sehr geprägt, wo ich mir dachte, okay, Liv, du möchtest in diesem internationalen Bereich, in diesem diplomatischen Bereich bleiben. Genau, und dann habe ich mich irgendwann einfach beworben und es hat geklappt.
Wie läuft eigentlich eine Bewerbung in Oxford ab? Also muss man da einfach nur sein Studium, sein Zeugnis vorzeigen oder brauchen die noch ein bisschen mehr da?
Also man muss ganz, ganz viele Unterlagen einreichen, ehrlich gesagt. Und ich kann auch nur für das Masterstudium reden, weil ich glaube, im Bachelorstudium sieht das nochmal ganz anders aus, wo man auch nochmal so andere Tests machen muss, dann auch so Auswahlgespräche hat und so. Und genau, aber im Masterstudium ist das so, also zumindest auch in meinen Fächern, also Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften, dass man 3 Empfehlungsschreiben einreicht, dass man 2 akademische Texte einreicht, dass man 1 Motivationsschreiben einreicht, dass man, ich glaube, noch irgendwelche anderen Sachen einreicht, aber dann natürlich auch sowas wie so Bachelorzeugnis, also nach Abiturzeugnis, so Sachen, die gar nicht gefragt, sondern nur nach Bachelorzeugnis, und dass man dann halt natürlich Lebenslauf, also die wollen alles wissen, wo war man, was hat man gemacht, und dann sendet man das irgendwann mal ab, also online auch alles, und dann genau, dann kriegt man eine Zu- oder Absage.
Darf ich fragen, wer deine Empfehlungsschreiben geschrieben hat?
Genau, mir fällt gerade ein, ich habe sogar 4 Empfehlungsschreiben eingereicht und das waren 3 Professoren und eine ehemalige Vorgesetzte. Also ich war an der Uni, habe ich als wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet, also in Frankfurt, und da habe ich dann auch die Person gefragt, damit das so eine Balance ist, damit nicht nur Professoren über mich berichten, sondern auch jemand, mit der ich gearbeitet habe.
Und die Professoren, die waren alle an der deutschen Uni, gell?
Genau. Alle aus Frankfurt.
Frankfurt. Süß. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen. Hast du mich so über irgendwas nochmal ganz dringend erzählen?
Genau. vielleicht generell zum Studium, also auch zum, also zu Oxford. Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich nie daran gedacht hätte, dass ich jemals da studieren könnte. Aber ich finde immer, es ist voll wichtig zu sehen, dass es machbar ist. Vor allem auch so im Masterstudium. Also, dass da total viele Möglichkeiten gibt. Worüber man sich aber trotzdem, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, Gedanken machen muss, ist immer, wie finanziere ich mir so ein Studium in Oxford? Weil die Studiengebühren, die liegen je nach Studiengang zwischen 40 bis 50.000 Euro, also jetzt umgerechnet, also britische Pfund in Euro. Und da muss man sich, also man muss sich das wirklich so zweimal überlegen. Und vor allem muss man sich das vielleicht nochmal dreimal überlegen, weil man im Vorfeld sich für Stipendien, also wenn man nicht eben das Geld irgendwie dafür hat, sich für Stipendien bewerben muss. Und bei mir war es tatsächlich auch so, ich hätte das ja nie im Leben selbst finanzieren können. Und ich habe das große Glück, dass ich ein Vollstipendium direkt von der University of Oxford erhalten habe, was auch, glaube ich, nur so für meine akademische Leistung, also ich erhalten habe. Und das ist ein super Privileg. Und das ist aber auch jetzt, also ich weiß nicht, das, also du musst dir vorstellen, wirklich, als ich die Zusage für dieses Stipendium bekommen hatte, ich war so schockiert, weil ich dachte, was? Ich und Oxford war schon so unmöglich, aber ich, Oxford und Vollstipendium war so niemals so. Und das hat irgendwie geklappt und hätte ich mich nie beworben, hätte ich das auch nie gewusst. Deswegen, go for it.
Das freut mich sehr für dich. Darf ich noch fragen, du wurdest an der LSE und an der Cambridge University auch angenommen.
Genau.
Und was war dein Grund, dass du den beiden abgesagt hast?
Gute Frage. Also das, also man macht sich ja immer so Prioritäten, okay. Das, also weil ich studiere jetzt praktisch meinen Top-One-Priorität. Also das war der Studiengang und ich bin auch voll froh, dass es auch direkt geklappt hat. Also ich hatte ich habe mich insgesamt in diesem Jahr dreimal für Oxford beworben, zweimal für Cambridge und einmal LSI und ich wurde halt überall angenommen. Und das war so, und ich habe jetzt auch meine Erstwahl bekommen, doch meine Erstwahl angenommen. Genau.
Crazy.
Ja.
A dream come true, right?
Absolut.
Weißt du schon, wie es nach Oxford weitergeht?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, jetzt das Jahr, was ansteht, das wird mich sehr verändern mit dem, also ich werde sehen, okay, was möchte ich wirklich danach machen? Weil aktuell habe ich eigentlich drei Optionen. Die eine Option ist ein zweites Masterstudium. Die andere Option ist eine Promotion. Und die andere, die dritte Option ist es zu arbeiten. Mhm. Wo, was, wann? I don't know. Aber diese drei Optionen habe ich. Und ich glaube, wenn du mich in einem Jahr fragst, dann weiß ich wahrscheinlich mehr.
Wenn du ein PhD machen willst, würdest du den nochmal im Ausland machen oder würdest du
Es kommt voll drauf an.
Wie Oxford läuft.
Ja, oder auch, ob mir das Spaß macht, ob ich das cool finde, ob ich sage, oh Gott, ich will nie wieder irgendwie aus England oder so raus. Oder ob ich sage, okay, ich vermisse schon Deutschland. So, dann sehe ich mich auch, glaube ich, vor allem in Berlin so. Und genau, oder vielleicht sage ich auch so, okay, ich will auf jeden Fall akademische Karriere machen. Ich gehe direkt in die USA so. Alles kann passieren. Mal sehen.
Dann sieht man Elif wahrscheinlich dann irgendwann, falls akademische Karriere in den USA machst, dann sieht man dich ja irgendwann an einer der Ivy League Colleges.
Das könnte sein.
Und hast du eigentlich immer, also es gibt ja häufiger diese, weil du warst ja ehemalige Rohstipendiatin, Rohtalente-Stipendiatin. Hast du nicht immer einen Vortrag da gehalten bei denen?
Bei den Ruhrtalenten, boah, ich glaube schon ziemlich oft, aber auch im Talentzentrum tatsächlich. Mhm. Aber das, was ich auch total gerne mache, ist Menschen Fragen zu beantworten. Also ich werde total oft, wird mir die Frage gestellt, wie hast du eigentlich das damals mit deinem Praktikum gemacht in New York? Wie hast du das mit den, also wie wurdest du G20 Jugenddelegierte? Und ich stelle mich schon darauf ein, dass halt mich ganz viele Menschen fragen werden, wie hast du das mit Oxford? Also wie hast du das mit Oxford hinbekommen? Und ich beantworte solche Fragen total gerne, weil mir ist es einfach wichtig, dass das, was ich selbst irgendwie erfahren habe, diese Unterstützung auch weitergebe. Und da liegt mir ganz, ganz viel dran.
Das sind wunderschöne letzte Worte. Also natürlich letzte Worte nur für den Podcast und nicht alles andere. Weil du musst jetzt auch los. Du musst deinen Koffer noch packen, Madame.
Genau.
Und dich vorbereiten. Das haben wir eine Ehre, mit dir geredet zu haben. Vielleicht
danke
denkst du daran,
dir.
Mir nochmal zu schreiben, wenn du hier bist.
Hey.
Also von mir alles Gute, dir natürlich.
Dankeschön,
auch
ebenfalls.
Auch den Leuten, die zugehört haben. Also ihr habt Elif gehört, schreibt ihr gerne auf Instagram. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, falls ihr euch nicht traut, ihr zu schreiben, können wir natürlich auch nochmal schreiben für euch und das dann nochmal in einem Podcast oder so klären oder wie auch immer. Gucken wir mal, was wird. Möchtest du noch was sagen?
Dankeschön, einfach nur danke.
Es war eine sehr schöne Zeit. Also wir saßen noch schon sehr lange hier in diesem Podcast-Studio, glaube ich. Ich sag immer, ich bleibe nur bis 15 Uhr hier. Look at me, es ist 16:30 Uhr. Ach, egal. Naja, es ist dann eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut gerne bei Instagram, salon5_, und hört euch unsere anderen Podcasts an. Noch einen schönen Tag.
Bye, bye. Bye. Ciao.
Pausenbrot bei Salon 5.